Kommen wir zur Lesung vor der Predigt. Und ich lese aus Matthäus 5 die Verse 13 bis 16. Überschrieben ist das alles mit Salz der Erde und Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es hinausschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es dann allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Amen. Bruder Benjamin, Gottes Segen.
Lass uns noch einmal beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir brauchen dich, jeden Augenblick in unserem Leben. Wir brauchen deine Gnade, deine Liebe. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, den du in unsere Herzen gegeben hast, damit er uns verändert. Wir brauchen deine lebendigen Worte, die Leben schenken und Leben verändern. Und das bewirke bitte jetzt an uns allen, an mir, der ich rede, und an denen, die zuhören. Lass uns nicht unverändert zurück, sondern bewirke das durch dein Wort, wozu du es ausgesandt hast. Um deines Namens willen. Amen. Amen. Salz und Licht. Wie mache ich einen Unterschied? Auf der Jahrestagung der American Heart Association 1993 trafen sich 300.000 Ärzte, Krankenschwestern und Forscher in Atlanta, um unter anderem über die Bedeutung einer fettarmen Ernährung für die Gesellschaft und für die Gesundheit unseres Herzens zu diskutieren. Aber während der Mahlzeiten verzehrten sie fast genauso viel fettreiches Fastfood, Bacon, Cheeseburger, Pommes, wie die Teilnehmer anderer Kongresse. Als ein Kardiologe gefragt wurde, ob er mit dem Verzehr fettreicher Mahlzeiten nicht ein schlechtes Vorbild für andere wäre, antwortete er: Also ich nicht, ich habe mein Namensschild abgenommen. Was würden wir von so einem Arzt halten? Und kann es sein, dass wir uns als Christen nicht manchmal ähnlich verhalten? Wir haben gerade die Geschichte gehört von dem Mr. Reezy aus Kalifornien und von den Ventilatoren und von den 61 Jahren, die dazwischen lagen. Und ich frage mich, waren es wirklich 61 Jahre, die dazwischen lagen, dass jemand was Gutes für die Gemeinde getan hat? Aber die Frage geht nicht an euch als komplette Gemeinde, weil es wäre anmaßend, wenn ich als Besucher eine komplette Gemeinde in Frage stelle, sondern ich kenne mein eigenes Herz. Und die Frage geht als ein begnadigter Sünder an Geschwister, an begnadigte Sünder in Jesus. Ähneln wir nicht oft diesem Arzt? Wir sind gesandt in diese Welt, um Hoffnung, um Heil, um Heilung zu bringen. Und dann gibt es vielleicht einen Nachbarn, einen Kollegen auf der Arbeit, einen Verwandten, der Jesus nicht kennt, der Jesus vielleicht nicht mal wirklich ablehnend gegenübersteht, aber du traust dich nicht. Sie trauen sich nicht, wirklich mit ihm darüber zu sprechen. Vielleicht, weil du dich fragst, ich bleib beim Du, ob du wirklich dafür geeignet bist. Weil du in dein Leben schaust und dir denkst, naja, ich weiß nicht, da ist, manchmal rede ich ein bisschen unfreundlich mit meinen Kindern. Oder hab Streit mit meiner Frau und dann halte ich lieber meinen Mund. Das Evangelium ist für dich die wichtigste Sache im Leben. Du bist vom Evangelium überzeugt, aber zu wenig von dir selbst. Und deswegen bist du lieber ruhig. Oder da sind Geschwister in der Gemeinde, die brauchen deine Hilfe. Und da sagt Paulus zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief: Weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen alle. Und das fällt dir schwer und deswegen lässt du es lieber. Und dann liest du Aufforderungen, wie hier jetzt gerade in Matthäus 5. Oder die Seligpreisungen. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und dann fragst du dich, bin ich das wirklich? Bin ich fade geworden? Und wenn ja, was bedeutet das für mich, für mein geistliches Leben, für meinen Zustand vor Gott? Und das ist mein erster Punkt. Wir sind das, wozu Gott uns gemacht hat. Wir sind das, wozu Gott uns gemacht hat. Wenn Jesus zu uns sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann fordert Jesus uns nicht auf, etwas zu werden oder etwas zu sein, sondern er sagt, ihr seid das bereits. Jesus erläutert hier, wie seine Jünger sind, was sie als Jünger Jesu auszeichnet, wie sie in ihrem Leben handeln sollen, um als Jünger Jesu erkennbar zu sein. Und es ist eine Wahrheit, durch Jesus haben wir eine völlig neue Identität, ein völlig neues Leben. Und durch dieses neue Leben haben wir auch eine Funktion in dieser Welt, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit, in der Schule, an der Uni, in der Gemeinde. Im Neuen Testament ist nicht nur die Rede davon, dass wir an Jesus glauben, sondern dass der Glaube uns auch in Jesus versetzt, dass wir in Christus sind. Es hat sich also etwas Grundlegendes an uns und in uns verändert. Die Formulierung in Christus beschreibt erstmal unsere Stellung vor Gott. Ne, als Gläubige sind wir vor Gott in Christus, als wären wir in Christus verborgen. Christus ist wie ein Mantel, der uns vor Gott bedeckt. Und es bezieht sich im Neuen Testament in den meisten Fällen auf unsere Errettung, aber nicht nur. Paulus benutzt diese Formulierung ganze 164 Mal. In Christus. Also muss es wichtig sein. 164 Mal. Davon 36 Mal allein im Epheserbrief. Und interessanterweise beginnt dieser Prozess in Christus bereits, bevor wir überhaupt auf die Welt kommen. Im Epheserbrief, zum Beispiel in Epheser 4, Vers 1 und Vers 12, da sagt Paulus, in Christus hat Gott uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt, und uns dazu vorherbestimmt, damit wir dann, wenn wir leben, etwas zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade sind. Also für Gott gehören wir in gewisser Weise schon immer zu Jesus. Und zweitens bedeutet in Christus sein, dass alles, was Jesus getan hat, und das ist der passive Aspekt, alles, was Jesus getan hat, das hat er stellvertretend für uns getan. Zum Beispiel Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib an das Kreuz getragen. Oder in Römer 6 und Epheser 2, da spricht Paulus davon, dass unser alter Mensch in Christus, mit Christus gekreuzigt worden ist, mit Christus begraben und mit ihm auferweckt worden ist. Und dass wir bereits jetzt mit Jesus im Himmel sitzen. Fantastische Wahrheit, oder? Wenn du zu Christus gehörst, dann bist du in Christus bereits jetzt im Himmel, obwohl du hier sitzt. Allerdings ist unser Einssein mit Jesus nicht allein irgendeine Theorie in Gottes Plan, sondern es ist eine Wahrheit, die wir erleben und ausleben sollen. Jesus spricht zum Beispiel davon, als er mit seinen Jüngern redet, in Johannes 15, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, 1. Johannes 5, Vers 11, darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Du bist also in Christus, wenn du an Christus glaubst, dann bist du ein Kind Gottes, du hast eine neue Identität, dann bist du Salz der Erde und Licht der Welt, weil Gott dich dazu gemacht hat. Ist dir das bewusst? Und in diesem Sinne handelt es sich bei Verwendung von Salz und Licht um Metaphern, um Bilder, die uns verdeutlichen sollen, wie wir als Jünger Jesu in der Welt, in unserer Nachbarschaft und auch hier in der Gemeinde leben sollen. Aber diese Metaphern Salz und Licht stehen auch im Zusammenhang mit den Seligpreisungen im Abschnitt davor. Die sind sowas wie die Erweiterung der Seligpreisungen. Die stehen nicht nur im selben Kapitel, sondern Jesus setzt das fort. Während Jesus bei den Seligpreisungen in der dritten Person spricht, also selig sind die, und dann davon spricht, dass diejenigen, die so sind, zu seinem Reich gehören. Er spricht von dem Charakter, die zu seinem Reich gehören, und von dem Segen, der sie erwartet. So wechselt er hier in die erste Person und sagt, ihr seid. Und geht von den Segensverheißungen zur Verantwortung, zu der Berufung über. Wenn ihr meine Kinder seid, wenn ihr zu meinem Reich gehört, dann sind das eure Charaktereigenschaften. Das sind die Segnungen, die ihr erfahrt. Aber so sollt ihr leben. Also er macht deutlich, wenn wir Jünger Jesu sind, dann sollen wir so leben, damit andere schmecken Salz und sehen Licht, wie herrlich Gott ist. Damit sie dahin kommen, dass auch andere Gott loben und ihn anbeten. Wir müssen andere auf den Geschmack bringen. Das ist mein zweiter Punkt. Wir müssen andere auf den Geschmack bringen. Blaise Pascal hat in seinem wirklich sehr, sehr guten Buch Gedanken, das müsste jeder mal gelesen haben, das ist ein Klassiker, in seinem Buch Gedanken hat er zum Thema Evangelisation einen sehr, sehr bekannten Absatz geschrieben. Er schreibt, die Menschen verachten das Christentum. Und schon damals, zu Pascals Zeiten, wo eigentlich jeder Europäer sich Christ nannte. Die Menschen verachten das Christentum. Sie hassen es und haben Angst, es könnte wahr sein. Das Heilmittel dagegen ist zunächst zu zeigen, dass das Christentum nicht im Widerspruch zur Vernunft steht, sondern Ehrfurcht und Respekt verdient. Als nächstes muss man es attraktiv machen. Und das ist das Evangelium. Wir müssen gute Menschen dazu bringen, also anständige Menschen dazu bringen, dass sie sich wünschen, dass das Evangelium wahr ist und ihnen dann zeigen, dass es tatsächlich wahr ist. Wenn die Menschen um uns herum ganz natürlich nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, und das tun die Menschen, dann können wir ihnen helfen zu erkennen, dass nur Jesus diesen Hunger und Durst stillen kann. Und kurze Frage, ich habe noch freie Wahl, ne? Weil ich habe gerade Durst. Danke. Nur Jesus kann den Hunger und Durst deines Nachbarn, deines Arbeitskollegen stillen. Interessant ist, dass in unserer Kultur die Charakterzüge der Seligpreisung sehr beliebt sind. Ich weiß nicht, schaut euch das mal an, denkt mal in der nächsten Woche darüber nach. Das ist uns vielleicht gar nicht bewusst, aber selbst in modernen Filmen, in moderner Literatur, also ich liebe gute Filme, ne? Es gibt heutzutage wenig gute Filme noch, durch ganzen Streaming-Überfluss an Filmen, es gibt wenig gute Filme, aber es gibt ein paar richtig gute Filme. Und dort sind die wahren Helden zwar nicht vollständig, aber sehr stark nach dem Prinzip der Seligpreisung gestaltet. Ist tatsächlich so. Die wahren Helden, die haben auch ihre negativen Seiten, weil die müssen auch bedient werden. Aber der Held kümmert sich um die Schwachen. Der Held soll Verantwortung übernehmen und riskiert sein Leben, um die Schwachen zu retten. Das sind die wahren Helden. Und der Historiker Tom Holland, der hat populäre Geschichtsbücher über Sparta und Rom geschrieben. Ist ein ganz bekannter Historiker. Und während er sich so intensiv mit diesen alten Kulturen beschäftigt hat, da stellte er entsetzt fest, wie abstoßend die Moral damals in Sparta und Rom war. Er schreibt, es war nicht einfach nur die extreme Herzlosigkeit dieser Menschen, die mich beunruhigte, sondern das Fehlen des völligen Bewusstseins, dass die Armen und Schwachen auch nur einen geringen inneren Wert haben. Meine Vorstellung von Moral und Ethik war überhaupt nicht mit denen eines Spartaners oder Römers vergleichbar. Ich gebe zu, mein Glaube an Gott war im Laufe meiner Teenagerjahre verblasst, aber das bedeutete nicht, dass ich meine christliche Prägung verloren hatte. Und dann entdeckt Holland, wie revolutionär Jesu Worte damals waren. Zwar nicht in Israel, die geprägt waren, ne, schon von Gottes Moral, aber in der Welt. Selig sind die Armen im Geist, denn ihrer gehört das Reich der Himmel, schreibt Holland. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das war ein radikal anderes Konzept als alles, was andere Menschen bisher vertraten. Die Helden der Ilias, Die Lieblinge der Götter hatten die Schwachen und Unterdrückten verachtet. Das Gleiche galt für die griechischen Philosophen. Hungernde verdienten bei ihnen kein Mitleid. Bettler sollte man am besten zusammentreiben und sie beseitigen. Damals war man der Meinung, dass Mitleid die Selbstbeherrschung untergrabe. So war die Welt damals, in die Christus hineinsprach und in der sich das Christentum ausbreitete. Ich weiß nicht, ob wir uns wieder auf dem besten Weg in diese Richtung befinden. Ich bin niemand, der glaubt, dass wir pessimistisch in die Zukunft schauen sollten, weil ich davon überzeugt bin, Christus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch um uns her unter den Folgen der Sünde leidet und dass die Folgen der Sünde sich wieder deutlicher zeigen in unserer Gesellschaft. Umso mehr brauchen die Menschen uns Christen. Und die von Christus bewirkte Barmherzigkeit und Fürsorge in der Gemeinde. Paul Tripp, ein Seelsorger aus Amerika, sagte mal, niemand kann barmherziger sein als der, der begriffen hat, wie nötig er selbst Barmherzigkeit braucht und der weiß, dass diese Barmherzigkeit nur bei Jesus zu finden ist. Also niemand kann barmherziger sein als der, der begriffen hat, wie nötig er selbst Barmherzigkeit braucht und er weiß, dass diese Barmherzigkeit nur bei Jesus zu finden ist. Bist du davon überzeugt, dass du Barmherzigkeit brauchst, dass sie nur bei Jesus zu finden ist? Dann solltest du ein barmherziger Mensch sein im Umgang mit deinen Geschwistern und mit deinen ungläubigen Nachbarn. Jesus ist der, der die Seligpreisung als einziger vollkommen erfüllt hat. Niemand ist so sanftmütig wie Jesus, so barmherzig, so gerecht, so friedvoll. Und das, obwohl er so gelitten hat wie niemand. Wenn wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind, dann ist Jesus nicht nur unser Licht und unser Heil nach Psalm 27, Vers 1, sondern durch ihn sind wir dazu berufen, selbst Salz und Licht heilend für unsere Gesellschaft zu sein. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Kommen wir mal zu den praktischen Aspekten. Was hat Salz für Eigenschaften? Bei Salz denken wir zuerst mal an den Geschmack, oder? Salz verbessert den Geschmack. Die Aufgabe von Salz ist es, etwas schmackhafter zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann zum Beispiel Maiskolben nicht ohne Salz essen. Die schmecken mir dann nicht. Wir haben vor ein paar Tagen mit Freunden gegrillt und auf den Grill gehörten Maiskolben. Wenn das Fleisch gegrillt ist und die Kohle ist noch warm, dann gehört da so ein Maiskolben drauf und dann streue ich mir Salz drauf. Und wenn ich den Maiskolben dann gegessen habe, dann sage ich bestimmt nicht, oh, das Salz war wieder richtig lecker, oder? Sondern dann sage ich, der Maiskolben, der war richtig lecker. Das Salz ist nicht die Hauptsache, sondern das Salz ist etwas, das die Hauptsache lecker macht. Das Salz ist nur gut, mit dem es in Verbindung kommt. Also durch die Sache, mit der es in Verbindung kommt. Was wäre also, wenn wir Salz in unseren Hauskreisen, in unseren Gebetsgruppen wären? Was wäre, wenn die Leute nicht weggehen und sagen, oh, die Person weiß ja alles, die kennt sich so gut in der Bibel aus, die weiß alle Antworten, gegen diese Person sehen wir alle wirklich dumm aus. So nicht, sondern was wäre, wenn wir so Salz wären in der Gebetsstunde, in der Bibelgruppe, dass die Leute weggehen und durch den Kontakt mit uns sagen, was haben wir für eine großartige Hoffnung? Was haben wir für herrliche Wahrheiten heute Abend wieder gelernt? Wenn wir von uns wegdeuten auf Christus und auf die Wahrheiten, die wir in ihm haben, die Hoffnung in ihm, so sollten wir Salz sein. Salz macht aber auch durstig. Wenn wir unsere Berufung, unserem erneuerten Wesen entsprechend leben, dann sollten wir andere durstig nach dem Leben in Jesus machen. Der Nichtchrist neigt dazu, zufrieden zu sein oder Zufriedenheit in den Dingen zu suchen, die er sich kaufen kann. Aber was ist, wenn wir als Christen in das Leben von Menschen hineintreten und sie dann plötzlich in unserem Leben merken, der hat etwas, das brauche ich. Wenn die Leute plötzlich im Kontakt mit uns Durst nach etwas bekommen, das sie sich nicht kaufen können. Nach dieser Hoffnung, die wir ausleben, die wir haben. Kannst du das von dir sagen? Machst du Menschen durstig nach Jesus? In Israel war es während des Laubenhüttenfestes in Jerusalem üblich, dass die Priester täglich zum Teich Siloa gingen und mit großen Wasserbehältern zurückkehrten. Und einmal am Tag taten sie das, dann gingen sie zurück und leerten den Wasserbehälter auf den Altar, um ihn zu reinigen. Und am siebten Tag, am letzten Tag des Laubhüttenfestes, da taten sie das siebenmal. Gingen sie siebenmal runter und schütteten siebenmal Wasser drauf. Und am letzten Tag stand Jesus auf beim Laubhüttenfest und rief laut aus: Wer Durst hat, der komme und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7. Jesus allein kann den größten Durst des menschlichen Herzens stillen. Unsere Verantwortung ist es nicht, den Durst der Leute zu stillen. Das können wir gar nicht. Sondern unsere Verantwortung ist es, auf Jesus hinzuweisen, der den Durst stillen kann. Eine Aufgabe von Salz ist es, zu konservieren. Heute machen wir das weniger so, aber damals, zur Zeit Jesu, wo es ja noch keine Kühlschränke gab, da war das ein Hauptzweck von Salz. Vielleicht ist euch das nicht bewusst, frisches, rohes Fleisch verdirbt bei 25 Grad innerhalb von 1 bis 4 Stunden. Ziemlich schnell. Und nach dieser Zeit steigt das Risiko einer Fleischvergiftung rasant. Also aufpassen. Legst du das Fleisch aber in Salz ein, kannst du es mehrere Monate, sogar bis Jahre haltbar machen. Pökeln, ne? Kennt man. Dasselbe gilt übrigens auch für Gemüse. Gemüse kann man auch in Salz einlegen. Ich weiß nicht, ob man es dann auch Pökeln nennt. Kann man auch in Salz einlegen und so richtig lang haltbar machen. Wir sind als Jünger Jesu als Salz in diese Welt gesandt, in eine Welt, die vom Verfall, von der Verdorbenheit bedroht ist, um sie zu bewahren. Das ist etwas, das wir jeden Tag bei der Arbeit, beim Bäcker, im vollen Wartezimmer, beim Arzt tun können. Durch Gespräche mit den Leuten. Die müssen beim Arzt sowieso warten, die können nicht weglaufen. Durch Gesten, freundliche Gesten beim Nachbarn, der weiß, dass wir Christ sind. Durch Gebete, wenn wir für die Leute beten. Du lebst in einer Welt, die an allen Ecken und Enden auf der Suche nach etwas Neuem ist, nach etwas Besserem, weil das, was sie haben, total schnell verdirbt. Das hat alles einfach nur eine kurze Haltbarkeit. Der deutsche Regisseur Tom Tykwer hat mal gesagt, zum Beispiel, eine typisch deutsche Familie ist eine dysfunktionale Familie, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht und sich nicht um den anderen schert. Das ist mal ein Beispiel dafür, was verdorben ist. Unsere Familien in Deutschland haben eine sehr, sehr kurze Haltbarkeit. Es wird sich kaum umeinander gekümmert, aber die Menschen haben eine Sehnsucht danach. Die brauchen Halt, die brauchen Beziehungen, die haltbar sind. Und das macht die Menschen krank. Also haben wir doch die Möglichkeit, ihnen zu zeigen, wir bieten Beziehungen an, die treu sind. Wir bieten Beziehungen an, die Versprechen halten, trotz all unserer Schwachheit. Auch wir versagen, aber wir versuchen es, Versprechen zu halten. Wir versuchen es, Haltbarkeit vorzuleben. Wir können zum Beispiel Freunde sein, die einen nicht dann canceln, also fallen lassen, ignorieren, loslassen, wenn der andere zum Beispiel einen schlimmen Fehler macht. Warum? Weil wir zu dem Gott gehören, der barmherzig ist, der vergibt, der reich ist an Barmherzigkeit, Epheser 2, Vers 4. Und wir können unseren Nachbarn bewusst machen, dass es etwas gibt, das von dieser Verdorbenheit unberührt geblieben ist, nämlich Gottes Liebe. Gott ist ein gnädiger, barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte, sagt Jona. Und diese Güte ist im Englischen a steadfast love, eine Liebe, die sich durch nichts kaputt machen lässt, die niemals verdirbt. Salz macht das Leben schöner. Und genauso sollen wir das Leben, die Welt, schöner machen. Religiöse Menschen geben anderen das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Religiöse Menschen machen das Leben unangenehm und schlecht. Lasst uns deshalb nicht wie religiöse Menschen leben, sondern wie solche, die durch den Glauben, durch die Gnade Gottes Liebe und Vergebung empfangen haben. Damit wir durch den Geist Gottes, der in unseren Herzen wohnt, diese Liebe, diese Gnade an andere weitergeben können. Salz spendet aber auch Leben. Wusstet ihr, dass wir ohne die Einnahme von Salz relativ schnell sterben? Interessante Tatsache, wusste ich auch vorher nicht vor dieser Predigtvorbereitung. Wir brauchen Salz zum Überleben, für unseren Flüssigkeitshaushalt, für unseren Blutdruck, für unsere Nerven, Muskeln, für die Verdauung und so weiter. Allerdings nehmen die meisten von uns Salz zu sich, ohne darüber nachzudenken. Aber jetzt geh bitte nicht nach Hause und iss einen Löffel Salz, weil das ist auch wieder ungesund, das ist zu viel. Wir nehmen Salz, ohne darüber nachzudenken, auf, weil es in der Natur kaum komplett salzfreie Nahrung gibt. Wir nehmen Salz also auf, ohne uns dessen bewusst zu sein. Ähnlich ist das in Bezug auf Licht. Wir brauchen Licht zum Leben, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber wir nehmen es auf, ohne groß darüber nachzudenken. In ähnlicher Weise brauchen die Menschen, die Gesellschaft um uns her, diese Charakterbeschreibung der Seligpreisung, das Salz und das Licht der Christen. Die Gesellschaft braucht die Gemeinde Jesu, auch wenn uns das oft nicht bewusst ist. Die Menschen brauchen dich als Jünger Jesu. Die Menschen, denen du versuchst, das Evangelium zu bringen, sehnen sich nach den Wahrheiten des Evangeliums. Auch wenn sie scheinbar keinen Hunger nach Gott haben, wenn sie sagen, ich will deinen Gott nicht, so haben sie doch Hunger nach den Segnungen, die das Evangelium bringt. Aber dafür müssen wir auch unserer Berufung, unserer Identität entsprechend leben. Und jetzt ist die Frage, kann Salz seine Kraft verlieren? Wenn Jesus hier sagt, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade oder in manchen Übersetzungen steht, kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Kann Salz seine Kraft, seine Salzigkeit verlieren? So wie Salz bestimmte Eigenschaften hat, so haben wir als Jünger Jesu in unserer Berufung bestimmte Eigenschaften, wenn wir dieser Berufung entsprechend leben. Wir machen die Erde reiner und schmackhafter. Aber Salz kann, streng genommen, seine Salzigkeit nicht verlieren, nur unreines Salz. Und das ist eine interessante Tatsache. Jesus spricht hier nämlich vom Kontext des Toten Meeres. An den Ufern des Toten Meeres wurde ein spezielles Salz abgebaut, das tatsächlich seine Salzigkeit verlieren konnte, weil es einen niedrigen Natriumchlorid-Haushalt hatte. Und dieser Natriumchlorid-Haushalt, der konnte sich auflösen. Natürlich wollte Jesus jetzt hier nicht einen Lehrgang in Chemie abgeben, sondern er hat in die Situation der Leute hineingesprochen. Das, was die Leute kannten. Und er nutzte dafür auch ein bekanntes jüdisches Sprichwort. Das ist nachweisbar. Die Rabbiner verwendeten dieses Sprichwort nämlich häufig in Bezug mit Weisheit. Paulus macht das auch in Kolosser 4, Vers 6. Und Salz stand für Weisheit. Die Rabbiner sprachen auch in Bezug auf Salz von Weisheit und davon, wenn Leute kraftlos, salzlos geworden sind, dann waren sie unweise in ihrem Handeln. Und deswegen steht hier auch im griechischen Text eigentlich, und im Englischen ist es auch manchmal dull, ne? Eigentlich steht hier, wenn das Salz dumm geworden ist. Ist, glaube ich, in alten Luther-Übersetzungen auch. Wenn das Salz dumm geworden ist, dann haben manche daraus fade oder salzlos oder kraftlos geworden ist. Eigentlich steht hier, wenn das Salz dumm geworden ist. Und daher ist diese Moral eigentlich klar. Wenn diejenigen, die berufen sind, die Erde zu bewahren, selbst verdorben sind, selbst unweise handeln, selbst nicht entsprechend ihrer Berufung handeln, dann ist ihr Zeugnis dahin. Ganz einfache Tatsache. Dann ist ihr Zeugnis dahin und es zerstört, anstatt zu erneuern. Wenn wir als Gemeinde nicht so leben, wie wir leben sollten, dann werden wir auch nicht ernst genommen vor der Welt. Und wenn Jesus dann sagt, es taugt nichts, als von den Menschen zertreten zu werden, dann ist das kein Gericht Gottes, dass er dann verdammt, dass er diese Menschen verstößt, sondern die Menschen werden uns selbst zertrampeln. Sie brauchen uns nicht. Und das sieht man in manchen Gemeinden, die einfach das Evangelium nicht ernst nehmen. Manche, die sich Christen nennen, aber sagen, gewisse moralische Prinzipien Gottes nehmen wir nicht ernst. Die sind für damals, heute leben wir nach ganz anderen Prinzipien. Im Bereich Sexualität oder Ehe oder was auch immer. Die Welt will gar nicht, dass die Kirche, dass die Gemeinde sich ihren Prinzipien anpasst. Wozu braucht sie dann überhaupt noch eine Kirche, eine Gemeinde Jesu? Die Welt will eine Kirche, die ihr nicht alles nachmacht, sondern die Welt braucht und will eine Kirche, die einen Unterschied macht. Wir werden als Salz und Licht für andere erfahrbar, wenn wir uns absondern. In unserem Verhalten, nicht im Abstand zu ihnen, sondern in unserem Verhalten. Wenn wir uns vom Evangelium und vom Geist Gottes verändern lassen. Also ist die Frage, bin ich arm im Geist? Also bin ich demütig? Trauere ich über meine eigene Sünde? Oder bin ich aufgeblasen und selbstgefällig? Trauere ich auch über den sündigen Zustand der Gesellschaft oder bin ich mittlerweile schon zynisch geworden, was die Gesellschaft angeht? Bin ich sanftmütig und demütig oder versuche ich immer, mich durchzusetzen und das letzte Wort zu haben? Bin ich hungrig und durstig nach Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit oder reicht mir so ein kleines bisschen Anstand? Bin ich barmherzig? Strebe ich nach Frieden? Oder gehe ich auf jeden Streit ein? Wenn wir auf uns sehen und uns damit vergleichen und unsere Sünden, unsere Fehler wahrnehmen, die uns in unseren Augen oft so unglaubwürdig erscheinen lassen, dann fragen wir uns oft, okay, was soll ich dann machen? Sollte ich dann aufgeben? Macht es dann noch Sinn, als Salz und Licht zu leben? Licht wirkt sich wie Salz auf seine Umgebung aus, indem es sich von der Umgebung unterscheidet. Der Jünger, der sich sichtbar von anderen Menschen unterscheidet, hinterlässt eine Auswirkung. Aber Licht ist erstmal nicht dafür da, um selbst gesehen zu werden. Wir machen nicht das Licht an, um uns die Lampe dann anzuschauen, sondern um andere Dinge sichtbar zu machen. Das ist mein vorletzter Punkt. Licht macht Dinge sichtbar. Also was wäre, wenn die Glaubwürdigkeit des Evangeliums nicht unbedingt dadurch deutlich wird, dass du alles richtig machst, sondern dadurch, wie du mit deinen Fehlern umgehst, mit deinem Versagen. Jesus ist das Licht der Welt. Und wenn wir aufrichtig in seinem Licht wandeln, dann werden wir Fehler oder dann werden Fehler in unserem Leben deutlich werden. Es wird deutlich, dass wir nicht unfehlbar sind. In unserem Leben als Christen geht es da gar nicht darum, möglichst unfehlbar auszusehen, sondern darum, Gottes Gnade sichtbar werden zu lassen. Das heißt nicht, dass wir dann an Sünde festhalten können, damit Gottes Gnade umso größer wird, sagt Paulus in Römer 6, Vers 1. Aber wir müssen durch unser Leben und auch durch unser Versagen, durch unseren Umgang mit Versagen der Welt zeigen, wie herrlich, wie großartig Gott ist. Wenn wir unser Leben so führen, dass das Evangelium im Mittelpunkt steht, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass alle Aspekte unseres Lebens vom Evangelium ausgefüllt werden, dann werden wir zwangsläufig einen Durst in den Menschen um uns herum wecken, die auch unter den Konsequenzen ihrer Sünde leiden. Und das führt uns genau zum letzten entscheidenden Punkt, zu der Motivation, zu dem Ziel, das Jesus uns hier auch im letzten Vers nennt. Das Ziel unserer guten Werke soll nicht sein, dass wir uns selbst zur Schau stellen, sondern dass wir die Aufmerksamkeit auf Gott lenken, der unser Leben verändert und inspiriert. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Nicht wir dürfen im Mittelpunkt stehen, sondern Gott. Je mehr wir die Wahrheit des Evangeliums verinnerlicht haben, die Tatsache, dass wir alles Gottes Gnade verdanken, dass wir nicht die Helden sind, sondern Gott, umso mehr werden wir auch als Licht leuchten und den Durst nach Gott wecken. In Johannes 9, Vers 5 sagte Jesus von sich, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als Jesus in der Welt war, da spendete er Licht, Wärme, Hoffnung, so wie die Sonne. Aber als Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist, da ist so sprichwörtlich die Sonne untergegangen, verschwunden. Und der Mond ist aufgegangen. Die Gemeinde Jesu ist so ein bisschen wie der Mond, der auch leuchtet, aber nur, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Weil Jesus wusste, dass er aus der Welt genommen wird, sagte er zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Also wir leuchten als Gemeinde Jesu manchmal hell, wie bei Vollmond, und manchmal in der Kirchengeschichte, manchmal an manchen Orten dieser Welt, ist die Gemeinde auch manchmal nur so wie ein Sichelmond. Nur so ein ganz kleiner Schein. Und die Finsternis scheint größer als das Licht. Und wir wissen manchmal nicht, ist es zunehmender oder abnehmender Mond. Aber ganz egal, ob Vollmond oder zunehmender oder abnehmender Mond, jeder einzelne von uns ist aufgefordert, das Licht der Herrlichkeit Jesu so hell wie möglich zu reflektieren. Und zwar in einem normalen Alltag. Dort, wo wir mit unseren Nachbarn zusammenleben. Es sind vor allem die ganz normalen alltäglichen Umstände. Nicht jeder von uns ist ein Pfirsichanbauer, der viel Geld übrig hat, um ein Grundstück zu kaufen. Da können wir uns nicht hinter verstecken und sagen, ich habe das nicht, ich kann der Gemeinde nicht so dienen. Da können wir uns nicht hinter verstecken. Sondern es sind ganz alltägliche Dinge. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für gut, nämlich Agathos und Kalos. Agathos ist gut in der Qualität. Agathos ist zum Beispiel so ein Riesengrundstück. Ziemlich gute Qualität. Ne? Und Kalos ist schön, herrlich. Und Jesus sagt, dass unsere Werke Kalos sein sollen. Also schön, herrlich, egal ob klein oder groß, sie sollen schön sein. Die Leute sollen unser Leben sehen, unser Handeln für Gott und sollen sagen, das ist wirklich herrlich, das ist schön. Und sie sollen dadurch sehen, wie schön und herrlich Gott ist. Und hier muss ich mal Jonathan Malisi zitieren, der auch schon hier gepredigt hat. Wir können die Welt nicht heiliger machen, aber wir können der Welt zeigen, dass es einen Gott gibt, für den es sich lohnt, heiliger zu leben. Wir können die Welt nicht heiliger machen, aber wir können der Welt zeigen, dass es einen Gott gibt, für den es sich lohnt, heiliger zu leben. Jesus beschreibt in den Versen 10 bis 6 einige Reaktionen oder einige Segnungen oder Reaktionen, die geschehen bei den hier 10 bis 16, Dinge, die geschehen. Und eine davon ist sehr negativ, nämlich Verfolgung. Ne, die Leute werden euch schmähen, verachten und sowas. Das ist eine sehr, sehr negative. Wer zu Jesus gehört, sollte das sein, wozu Gott ihn gemacht hat. Salz in einem Zeitalter des Verfalls, des Lichts in der dunklen Welt, auch wenn es Schwierigkeiten dafür gibt, auch wenn wir keinen Dank dafür bekommen. Es sind Momente, in denen es für andere vielleicht normal ist, zu lügen, in denen wir aber nicht lügen wollen, weil Gott uns wichtiger ist. Das sind so die kleinen, normalen, schönen Dinge, die auffallen. Oder aber, wenn wir gelogen haben, wenn wir versagt haben, wenn wir in dem Moment nicht als Licht geleuchtet haben, dass wir hingehen und sagen, ich war unehrlich. Ich bitte dich um Vergebung. Ich habe nicht so gelebt, wie ich es eigentlich tun sollte. Es sind auch Momente, in denen uns vielleicht niemand sieht. Wenn wir im Internet sind, wenn wir einen lieblosen Kommentar absenden oder in einem persönlichen Gespräch aussprechen wollen, wenn wir innehalten und das nicht tun und für diese Person beten, anstatt sie einfach nur lieblos zu kritisieren. Es sind Momente, in denen es in der Welt vielleicht normal ist, gleichgültig oder lieblos zu sein, zuerst seinen eigenen Vorteil zu suchen, vielleicht auch auf Kosten anderer, in denen wir aber sagen, nein, wir wollen bewusst auf unseren Vorteil verzichten oder unseren Vorteil im Nachhinein abtreten, weil unser König und Retter alles für uns aufgegeben hat. Wie könnte ich da alles für mich behalten? Es sind Momente, in denen wir Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit verbreiten, auch dann, wenn wir wissen, es bringt uns Schwierigkeiten. Wir werden abgelehnt, ausgelacht. Auf diese kleinen alltäglichen Weisen wird deutlich, wie herrlich unser Gott ist. Das heißt es, Gott zu verherrlichen. Also bist du ein Licht in dieser Welt? Du bist es, wenn du zu Jesus gehörst. Hast du das neue Leben in Christus? Ist das Licht Gottes in deinem Leben angegangen, keine Sorge, man merkt das, wenn in Dunkelheit plötzlich Licht angeht. Das merkt man. Also wenn Jesus das Licht deines Lebens ist, dann hat er dich dazu berufen und auch befähigt, sein Licht in das Leben, in die Dunkelheit anderer hineinzutragen. Wenn er deinem Leben erst den richtigen Wert, die richtige Haltbarkeit und Kraft gegeben hat, dann nutze diese Gnade im Vertrauen auf ihn, auf seine Souveränität und Macht, dass er dich auch im Leben anderer gebrauchen kann, um ihren Hunger und ihre Sehnsüchte zu stillen. Wenn wir also in die nächste Woche gehen, dann hoffe ich, dass wir nicht so sind wie der Arzt am Anfang meiner Predigt, der seine Berufung und Verantwortung ignoriert hat, weil er den Verlust der Cheeseburger und Pommes irgendwie den Verlust größer sah als den Gewinn einer gesunden Ernährung, sondern lasst uns bewusst sein, dass wir in Jesus die herrlichste und größte Berufung haben. Dass der Gewinn, den wir in Jesus haben, viel größer ist als jeder Verlust, der uns begegnen kann. Lasst uns nicht nur aus Pflichtgefühl handeln, sondern aus Liebe zu unseren Nachbarn und vor allem zu unserem Retter Jesus Christus. Lasst uns Gutes tun. Und wenn wir versagen, lasst uns in der Herrlichkeit des Evangeliums leben, damit Gott geehrt wird. Amen.